SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema nach der Jahrhundertflut. Wie gelingt der Wiederaufbau im Ahrtal? Am Mikrofon Marie-Christine Werner. Mehr als 130 Todesopfer, 65.000 direkt betroffene Menschen, tausende zerstörter oder überfluteter Häuser. Das sind die schrecklichen Fakten der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli. Angela Merkel nannte die Lage vor Ort bei ihrem zweiten Besuch im September surreal und gespenstisch. Während in Rheinland-Pfalz noch um die politische Verantwortung der späten Warnung und einer mangelhaften Soforthilfe gestritten wird, ein Untersuchungsausschuss soll ab Ende Oktober die Ereignisse beleuchten, sind bereits 30 Milliarden Euro an Aufbauhilfen von Bund, Ländern und privaten Spendern zusammengekommen. Zurzeit werden die Anträge erarbeitet, die ab Oktober gestellt werden können. Doch wie soll das Geld verwendet werden, um die Wunden im Ahrtal zu heilen? Wird die Fachwerkidylle erhalten bleiben oder wird das Tal zum gesichtslosen Hochwasserschutzgebiet? Worauf kommt es jetzt an? Darauf, dass die Menschen schnell wieder ein Dach über dem Kopf haben oder dass das alles nachhaltig geschieht? Fragen, die wir im SWR2-Forum diskutieren wollen mit diesen Gästen. Edda Kurz, Vizepräsidentin der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Sie war schon mehrfach im Katastrophengebiet, um sich ein Bild der Gebäude und Infrastruktur zu machen. Frank Harsch, CDU-Bürgermeister von Braunsbach. Die baden-württembergische Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall erlebte vor 5 Jahren eine schreckliche Sturzflut. Und Michael Lang, SWR-Korrespondent im Regionalbüro in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Doppelstadt ist das urbane Zentrum des Ahrtals und wurde vom Hochwasser zu großen Teilen verwüstet. Michael Lang, mehr als 70 Menschen starben in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Fast alle Brücken in der Stadt wurden zerstört, viele Straßen stark beschädigt. 2,5 Monate nach der katastrophalen Nacht im Juli. Wie sieht es jetzt aus bei Ihnen in der Stadt?
Es sieht aufgeräumt aus, kann man sagen. Also die Straßen sind frei. Es wurde unglaublich viel weggeschafft. Die Bilder, die wir vom Anfang noch im Kopf haben, wo man zum Beispiel durch den Ortsteil Ahrweiler, aber durch viele andere Ortsteile, ja einfach vor riesigen Bergen aus Schlamm, Müll, Autos etc. standen. Das hat man inzwischen geschafft, alles wegzuräumen. Aber jetzt ist der Blick natürlich frei auf das, was alles noch zu tun ist. Also alle Schaufenster, wenn Sie so wollen, der Einkaufsstadt sind kaputt. Also Innenstädte, Dörfer, Ortskerne, vieles ist weg. Überall gibt's Baustellen, wo fleißig an der Infrastruktur vielfach auch erfolgreich gearbeitet wird. Viele Brücken werden eingesetzt, jetzt am Wochenende auch wieder. Es wird ganz viel gearbeitet, es wird ganz viel geschafft, aber es ist ungeheuer viel zu tun und die Folgen der Katastrophe sind überall deutlich sichtbar.
Frau Kurz, Sie haben sich den Zustand der Gebäude, der denkmalgeschützten Bauten und auch der Infrastruktur angesehen. Was ist Ihr Eindruck vom Ausmaß der Zerstörung?
Der Eindruck deckt sich mit dem, den Herr Lang gerade beschrieben hat. Tatsächlich ist nach dem Aktionismus des Aufräumens jetzt ein Zustand des Innehaltens eingekehrt. Alles, was man an städtischem Leben, gerade jetzt in den Fußgängerzonen und in der Altstadt von Neuenahr-Ahrweiler früher gekannt hat, ist natürlich zum Erliegen gekommen. Auch da, wo nur Erdgeschosse betroffen waren, sind die Obergeschosse trotzdem oft nicht zugänglich, nicht beheizbar, nicht bewohnbar. Das heißt, diese Stadtgebiete erscheinen wie ausgestorben, außer eben dem Baustellenbetrieb, den man dann immer wieder wahrnimmt. Und das ist jetzt eben auch praktisch der Übergang zu der Planung eines Wiederaufbaus, zu überlegen, wie geht es weiter. Die ersten Schritte des Aufräumens, die waren natürlich sehr klar definiert für die Leute. Aber jetzt in die Zukunft zu überlegen, wie richtet man das Gebäude wieder her? In welcher Form kann man wieder aufbauen? Kann man überhaupt an allen Stellen im Tal wieder aufbauen? Das sind die großen Fragen, die sich jetzt stellen.
Und die wir natürlich auch in dieser Sendung diskutieren wollen. Herr Harsch, Sie haben das erlebt, was die Orte im Ahrtal jetzt durchmachen müssen. Sie hatten vor 5 Jahren eine furchtbare Sturzflut, die das Zentrum von Braunsbach zerstörte. Was ist damals genau passiert, wenn Sie uns das noch mal kurz schildern könnten?
Ja, es war oben draußen, wie wir sahen, hohe Ebenen, Starkregen, der sich von einer relativ geringen Fläche niedergelassen hat. Ist dann über die Felder in die sogenannten Klingen rein, wie wir es nennen, die Seitenkerbtäler. Und hat dort in dieser Klinge alles mitgerissen, was nicht nied- und nagelfest war, sprich Steine, Ablagerungen, Bäume, alles, was da drin lag, ist mitgenommen worden, hat den Schaden im Dorf innen drin natürlich potenziert zerstört. Und so muss man sich vorstellen, also das Wasser von oben nach unten hat alles mitgerissen, was nicht nagelfest war. Und das hat auch diese verheerenden Bilder mit sich gebracht.
Sie haben diese Erinnerungen in einem Buch verarbeitet. Was haben dann die Bilder aus dem Ahrtal jetzt 5 Jahre danach bei Ihnen ausgelöst?
Das war ein Schock. Ich muss sagen, es ist wirklich alles wieder komplett in meinem geistigen Auge aufgetaucht, was wir erlebt haben. Ich bin erschrocken, musste auch ganz klar sagen, Mensch, dass sowas würde wieder vorkommen, dem Ausmaß, hat mich jetzt noch mehr zum Nachdenken gebracht wie schon vorher.
Herr Lang, 30 Milliarden Euro Aufbauhilfe ist für das Ahrtal aufgebracht. Die Zahl habe ich schon genannt. Das klingt schon erstmal nach richtig viel Geld. Wenn Sie mit den Leuten in Bad Neuenahr-Ahrweiler oder im Ahrtal sprechen, wofür wünschen die sich, dass dieses Geld jetzt eingesetzt wird?
Für alle Flutgebiete sind 30 Milliarden aufgelegt von Bund und Ländern. 15 Milliarden sollen nach Rheinland-Pfalz gehen, davon sicher ein großer Teil ins Ahrtal. Es gab auch Soforthilfen, es gibt Soforthilfen, es gibt viele Spenden. Das Geld, wofür das verwendet werden soll, damit hat sich hier eine erste Zukunftskonferenz beschäftigt vom Kreis, wo viele Beteiligte waren, Anwohner, gewerbetreibende Parteien. Das Ahrtal soll wieder aufgebaut werden, da ist man sich einig, aber alle wissen hier auch, es wird nicht so wieder aufgebaut werden können, wie es einmal war. Und es soll neu werden. Hochwasserschutz steht, ja, man kann sagen, an erster Stelle bei diesen Plänen. Und es soll moderner werden. Also die Telekom hat schon angekündigt, Glasfaser im gesamten Ahrtal legen zu wollen. Es wird jetzt geschaut, wo kann überhaupt wieder aufgebaut werden, weil es gibt ja ganze Ortsteile, die es nicht mehr gibt, die entweder wo Häuser weggeschwemmt wurden oder wo Häuser abgerissen werden mussten. Und da kann man noch nicht so richtig konkret werden. Da warten alle darauf, was das Land entscheidet. Das Land ist da dran zu sagen, hier dürft ihr, hier könnt ihr wieder aufbauen oder ihr müsst 100 Meter höher in die Weinberge. Da ist bis jetzt halt Naturschutzfläche oder Landschaftsschutzfläche. Da könnt ihr wieder aufbauen. Dafür wird die Fläche unten eben wegen des Hochwasserschutzes ausgewiesen und ist dann ab dann nur noch für die A. Also wofür das Geld ausgegeben werden wird für den Wiederaufbau, das kann man so pauschal sagen. Da gibt es große Infrastrukturprojekte. Wir müssen die Ahrtalbahn wieder aufbauen. Natürlich viele Straßenbrücken. Hier werden ja im Moment nur in Anführungsstrichen nur, wir sind alle sehr froh darüber, dass sie kommen, provisorische Brücken aufgebaut, aber irgendwann müssen es ja wieder richtige Brücken werden. Stromkabel, die Abwassersituation muss hergestellt werden. Das sind alles enorme Aufgaben, enorme Kosten. Dafür wird das Geld gebraucht und natürlich auch zum Wiederaufbau der Stadt. Wenn Sie sich eine Stadt anschauen wie Bad Neuenahr-Ahrweiler, wir wollten ja hier die Landesgartenschau machen. Die Stadt hatte, muss man leider sagen, wunderschöne Parks, ja, wunderschöne Kurparkanlagen, eine wunderschöne Promenade, alles uralt gewachsen und wichtig für die Identität dieser Stadt. Und all das ist in großen Teilen überschwemmt oder weggeschwemmt worden.
Sie haben es jetzt gerade schon mal gesagt, abwarten. Frau Kurz hat es eben schon mal gesagt. Sie hat gesagt, es ist eine Phase des Innehaltens, das stelle ich mir vor, ist für die Menschen im Ahrtal gerade das Schrecklichste, dass es gerade so eine Phase des Wartens und Innehaltens ist und nicht einfach weitergeht.
Ja, es geht gerade auch deshalb nicht weiter, weil ein Bautrockner mehrere Wochen braucht, um ihr Haus zu trocknen. Und das heißt, rein technisch geht es im Moment auch nicht weiter. Ja, die Häuser sind leer geräumt, der Putz ist abgeschlagen, der Estrich ist raus, jetzt müssen die Häuser trocknen. Das schafft man gerade in den abgeschlossenen Kellerräumen und so weiter nur mit Bautrocknern und die brauchen ihre Zeit. Das heißt, die Menschen hier, klar, sie müssen wirklich warten gerade, dass es weitergeht, aber wir haben auch mit vielen Menschen gesprochen, die gerne natürlich wissen wollen, die gerade ihr Haus abgerissen haben oder ihr Hotel abgerissen haben, ihre Gaststätte abgerissen haben, weil es einfach baufällig war, weil es viel zu gefährlich war, das stehen zu lassen und jetzt nur wissen wollen, geht's denn weiter? Geht's hier weiter oder woanders? Genau, es geht vor Ort nicht weiter, aber es geht halt in den Köpfen auch nicht weiter.
Frau Kurz, Sie plädieren ganz massiv für eine langsame Trocknung der Häuser. Warum? Warum ist das so wichtig, dass man jetzt, nachdem Wasser und Schlamm entfernt ist, die Häuser langsam trocknet?
In erster Linie, dass man die Häuser natürlich trocknet durch Luftaustausch. Dass es also genügt, für gute Querlüftung zu sorgen im Haus, um die feuchte Luft abzutransportieren. Im Gegensatz dazu, dass oft mit technischen Geräten erwärmte Luft eingeblasen wird, die mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, die dann aber auch wieder als Kondenswasser ausfällt, noch bevor sie aus dem Haus raus ist. Und sich zum einen eben Zeit zu nehmen für diese Prozesse, die einfach erforderlich sind, damit die massiven Bauteile auch in ihrem Innern austrocknen können und die erforderlich sind, damit insbesondere Bauteile aus Holz, aber auch Putze und Beläge nicht durch zu schnelle Trocknung Schwundresse bekommen und am Ende dann gar nicht wegen der Wasserbeaufschlagung, sondern dann durch die Beschädigung beim Trocknen letztendlich doch noch ausgebaut werden müssen. Im Sinne der Substanzerhaltung, zum einen eben natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, zum anderen aber auch aus Gründen der Ressourcenschonung, sollte man eben die physikalischen Prozesse der Austrocknung mit ihren Zeitabläufen beachten. Auch wenn es oft schmerzhaft ist, auch wenn man eine Wand neu verputzen möchte, es ist nicht zielführend, Feuchtigkeit im Bauteil einzuschließen und dann in einigen Jahren den Schaden zu haben durch Fäulnis, durch Schimmel- und Pilzbildung oder dadurch, dass dann die Oberflächenschichten sich wieder ablösen.
Die alten Parkanlagen und so weiter in Bad Neuenahr hatte Herr Lang schon angesprochen, im ganzen Ahrtal. Das war ja berühmt für seine Fachwerkidylle einfach. Deswegen sind Touristen da hingefahren. Viele denkmalgeschützte Gebäude, wie ist da Ihr Eindruck? Wird es diese Fachwerkidylle noch geben, weitergeben können oder ist davon zu viel zerstört?
Das ist ein Thema. Ich habe eben schon die Ohren gespitzt, als die Rede war davon, dass modern wieder aufgebaut werden soll. Es ist natürlich ganz klar, dass nach heutigen technischen Voraussetzungen und Bedingungen gebaut wird, dass man heutige Regeln zum Wärmeschutz einhält und natürlich auch Haustechnik und insbesondere Infrastruktur den heutigen Erfordernissen anpasst. Aber es würde mich doch sehr betrüben, wenn man aus den Augen verliert, dass das ganze Landschaftsbild das einer gewachsenen Kulturlandschaft war. Dabei geht es nicht nur um das einzelne denkmalgeschützte Gebäude, sondern einfach um die Ortslagen, um die gewachsenen Ortskerne in ihrer Gesamtansicht. Das möchte ich mir nicht vorstellen, dass das ausgetauscht wird gegen eine, ich sag mal, Allerweltsarchitektur, wie sie überall stehen könnte, sondern dass man regionale und ortstypische Belange auch beim Wiederaufbau berücksichtigt und in den Vordergrund stellt, um eben auch die Identität zu wahren. Nicht nur für die Touristen, sondern auch für die Menschen, die dort leben und deren Heimat das Ahrtal ist.
Herr Hasch, wie haben Sie das gemacht? Denn in Braunsbach war ja auch der historische Ortskern betroffen vor 5 Jahren.
Also generell muss man sagen, bei uns war die Katastrophe sehr zentriert auf Braunsbach selbst. Das kann man also nicht ganz vergleichen mit dem Ahrtal, wo ganze Regionen, ganze Bundesländer betroffen waren. Das mal vorneweg. Dann haben wir unser gesamtes Gebiet in Distrikte aufgeteilt mit unterschiedlichen Ingenieuren. Zum Zweiten und zum Dritten haben wir von vornherein einen Gestaltungsausschuss gegründet. Damit genau das nicht passiert, was gerade erwähnt wurde, Allerweltsarchitektur oder Fertigbauten da entstehen. Für mich war sehr wichtig, dass der Geist des Ortes nicht zu Tode saniert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen haben wir da tolle Leute in der Gestaltungsgruppe drin, also Architekten, auch von auswärts, also außerhalb der Gemeinde. Und wir machen uns Gedanken, wie wir es wieder aufbauen, und haben es immer so gemacht. Also jede größere Baumaßnahme, jede größere Sanierung, auch Farbgestaltung und so weiter, muss grundsätzlich mit uns abgestimmt sein. Von dem her kann das jetzt nicht passieren, dass es zu modern wird, das wollen wir auch nicht. Dass man technisch aufrüsten, Glasfaser bis ins Haus, Nahwärme, völlig klar, Elektrotankstellen und solche Dinge, das haben wir eigentlich alles integriert, das ist völlig klar. Aber der Geist des Ortes, der immerhin 57 Jahre alt ist, wollen wir nicht zu Tode sanieren.
Ja, das ist genau das, was uns hier auch bewegt. Und das Thema Gestaltungsausschuss, Gestaltungsbeirat ist ein Thema, das wir in Rheinland-Pfalz bisher schon hatten in größeren Städten, die sich eines solchen Beirates bedienen. Und wo, wie Sie sagen, auch entscheidend ist, dass die Beiratsmitglieder von außerhalb kommen, um da wirklich eine neutrale Beratung zu gewährleisten, die also auch nicht mit persönlichen Interessen vor Ort oder Auftragslagen verbunden ist, sondern die tatsächlich den Fokus rein auf das Inhaltliche und auf die Qualität legt. Und das wäre ein Ziel, so etwas auch etablieren zu können, zumal man ja sagen muss, dass die denkmalgeschützten Gebäude sowieso auch beim Wiederaufbau einer Zustimmung der Denkmalbehörde bedürfen und auch Projekte, die nicht unter Denkmalschutz stehen, in dem Sinne, wo es über eine Reparatur hinausgeht, wo es ein tatsächlicher Wiederaufbau möglicherweise in veränderter Form ist, auch der Baugenehmigungspflicht unterliegen. Auch da ist ja jetzt ein gewisser Planungsvorlauf geboten. Das heißt, nicht nur die Trockner geben den Rhythmus vor, sondern diese Zeit ist gut angeraten zu nutzen für eine Planung, sowohl die individuelle Planung der Eigentümer, die ihre Häuser wieder aufbauen, wie auch die Flächen- und Regionalplanung, die eben das tun muss, was Sie auch schon angesprochen haben, Überschwemmungsgebiete auf den Prüfstand stellen, gegebenenfalls neu festlegen. Und wenn dann Ersatzbauland ausgewiesen werden muss, ist das ein Prozess, der auch nicht von heute auf morgen geht.
Ich will die Chance nutzen, dass wir eine Architektin in dieser Runde haben. Welche Möglichkeiten für hochwassergeschütztes Bauen gibt es denn?
Also vom Grunde her versteht man unter Hochwasserschutz zwei getrennte Themengebiete. Das ist zum einen der technische Hochwasserschutz, der mit Großanlagen, mit wasserbaulichen Anlagen, mit Dämmen, Wellen, Rückhalteeinrichtungen, Stauvorrichtungen eher von öffentlicher Seite, von Seite der Kommune oder des Landes ausgeführt wird, in dem sich viele Privathausbesitzer auch sicher gefühlt haben. Trotzdem sehen die Wasserhaushaltsgesetze auch vor, dass es für jeden Eigentümer eine Pflicht zur Eigenverantwortung gibt, das eigene Haus auch vor Wasser zu schützen. Da gibt es grundsätzliche Richtungen des Hochwasserschutzes im Objektbau. Das ist entweder das Ausweichen, das heißt das, was früher der Pfahlbau war. Man geht auf eine Ebene oberhalb der bekannten Hochwassermarken und baut das Haus beispielsweise mit einem Sockel oder vermeidet eben Grundstücke, die zu tief liegen. Das andere ist das Thema des Abschottens. Man kann natürlich sowohl die Bauteile wasserundurchlässig herstellen, als auch die Öffnungen dann mit Schotts versehen. Dann muss aber dieses Prinzip unbedingt dem Wasserdruck in allen Teilen standhalten. Denn wenn es versagt, hätte man dann doch einen Schaden. Und schließlich gibt es dann auch noch die dritte Möglichkeit, mit dem Hochwasser zu planen, in der Form, dass man sagt, in den Geschossen, die überflutet werden, habe ich entsprechende Bauteilaufbauten, die auch wieder trocknen können? Habe ich niedrigwertige Nutzungen, beispielsweise Garagen, aus denen ich das Auto dann wegfahren kann, wenn das Hochwasser kommt, und kann so einfach mit dem Hochwasser ein Stück weit leben?
Was ist in Braunsbach heute anders als vorher, Herr Harsch?
Überall dort, wo die Menschen unbedingt ihr Haus wieder aufbauen wollten, haben wir natürlich kritisch, Nummer eins. Nummer zwei, habe ich immer gesagt, selbst wenn die gleiche, dieselbe Flut wiederkommen würde, wie sieht dein Haus dann aus? Das heißt, im Umkehrschluss, die haben teilweise zum Glück dann auch aufgefüllt, 1,5 Meter zum Beispiel. Und solche Dinge haben wir gemacht, manche Dinge auch, wo wir gesagt haben, ihr könnt dort nochmal bauen, die sind dann tatsächlich woanders hingezogen, haben woanders gebaut. Wir werden darüber hinaus, und das ist ein Punkt, der sehr langfristig ist, oben draußen, auch wo intensive Landwirtschaft ist, muss man nachdenken über Bodenkunde, über Humusaufbau und so weiter. Das heißt, diese einzelne Lösung, wo immer alle fordern, das ist die Lösung, die gibt es nicht. Die wird es auch im Ahrtal nicht geben, das verspreche ich jetzt schon. Sondern es sind viele Punkte, die man angreifen muss an verschiedenen Stellen. Es fängt in der Landwirtschaft an, hört bei den Gebäuden auf. Das kann nur Annäherung sein, diese Katastrophe, wie man sie in den Griff bekommt. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Sie haben einen Erinnerungsort im Zentrum geschaffen. Warum haben Sie das gemacht?
Also wir haben eine sogenannte Flutkiste gemacht. Also das ist eine kleine Räumlichkeit aus Holz, haben wir Kiste genannt, wo wir diese ganze Flut nochmal Revue passieren lassen. Jetzt neuerdings auch multimedial. Die Touristen, die nach Braunsbach kommen, die nichts mehr sehen, wenn sie jetzt kommen, ist ja alles hergerichtet wieder, können sich dort informieren, was bei uns los war. Das ist auch wissenschaftlich begleitet worden, diese Flutkiste, sage ich mal. Und da sollen die Leute hinkommen und es wird sehr stark angenommen. Also von sämtlichen Radfahrern, die im Korjaks-Radweg unterwegs sind, ist im Sommer wirklich die Hölle los, muss man wirklich sagen. Da geht's voll ab.
Sie hören das SWR2-Forum heute mit dem Thema Nach der Jahrhundertflut. Wie gelingt der Wiederaufbau im Ahrtal? Mit diesen Gästen: Edda Kurz, Vizepräsidentin der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, Frank Harsch, Bürgermeister der Gemeinde Braunsbach in Baden-Württemberg und Michael Lang, SWR-Korrespondent in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Herr Lang, gibt es Bewohnerinnen und Bewohner, die ans Wegziehen denken oder bereits weggezogen sind? Haben Sie mit solchen Menschen gesprochen während Ihrer Recherchen?
Ja, der Bürgermeister in Bad Neuenahr-Ahrweiler also hatte zumindest darüber berichtet, dass ein Drittel der Bevölkerung weggezogen ist, aber natürlich aus der Not heraus. Erst einmal, weil einfach der Wohnraum nicht mehr da war, ne, weil das Wasser ja zum Teil auch in der Stadt bis zum zweiten Stock stand. Aber die Frage ist natürlich, ob diese Menschen, davon viele ältere Menschen, ob die nochmal wiederkommen, sozusagen, oder ob die überhaupt sich die Zeit nehmen können, nehmen wollen, abzuwarten, bis alles wieder hergerichtet ist und dann wieder umzuziehen. Also das ist schon eine Frage, die natürlich einige umtreibt. Ansonsten ist aber die Stimmung im Ahrtal, die wir mitbekommen, die, dass die Menschen hier sagen, wir bleiben. Wir bauen wieder auf. Wir wissen zwar noch nicht wo, wir wissen noch nicht wie, weil es an vielen Gesetzesänderungen und Vorschriftsänderungen liegt, aber wir bleiben, wir lieben das Ahrtal, wir wollen das Ahrtal wiederhaben, moderner ja, aber eben so liebevoll hergerichtet, wie es vorher war und wie es ja auch viele Menschen von überall her anzog. Tourismus und Gastgewerbe sind ja ganz große Sachen hier im Ahrtal, spielt eine große Rolle. Das wollen die Menschen hier im Ahrtal auch weitermachen. Sie überlegen halt jetzt, wie sie es anders machen können nach der Flut, dass halt mehr auch in den, nicht mehr an der Ahr nur stattfindet wie bisher, sondern eben auch in den Weinbergen stattfindet. Sowas wurde zum Beispiel auf der Zukunftskonferenz besprochen.
Wo sind denn die Menschen im Moment untergebracht, die ihre Häuser verloren haben? Haben Sie da Containerdörfer oder wo sind die Menschen?
Es gibt Containerdörfer im Umkreis, aber die sind wenig belegt. Also die, sag ich mal, die familiären Strukturen hier, Verbindungen sind doch sehr, sehr eng und sehr funktionierend hier im Ahrtal. Das heißt, wir haben ja auch viele Ferienwohnungen, viele Hotels und so weiter in Nichtflutgebieten. Da sind die Menschen untergebracht. Und sie wollen auch nicht woanders wohnen, in irgendwelchen Containerdörfern weit weg, die sicher sehr gut eingerichtet sind, eine hervorragende Infrastruktur haben, sondern sie wollen zurück an die Ahr, auch die alten Menschen, und dementsprechend sind die Projekte hier, dass man in vielen Orten kleinere Wohneinheiten aufstellt, zum Beispiel auch im ganz stark zerstörten Dernau für die älteren Mitbürger, die dort jetzt nicht mehr wohnen konnten, die sagen, wir wollen zurück, dass man da überlegt, im Ort selbst sozusagen ein neues, kleines, vorübergehendes Dorf aufzubauen. Solche Projekte gibt es auch in der Grafschaft und anders. Wo, also da wird in viele Richtungen gedacht.
Wir haben den bevorstehenden Winter angesprochen. Wie geeignet sind, Frau Kurz, solche Übergangsmöglichkeiten jetzt, um den Winter zu überstehen? Denn die kalten Temperaturen kommen.
Und tatsächlich sind in vielen Häusern ja die Heizungen zerstört. Entweder es waren Ölheizungen, die Tanks sind aufgeschwommen, was natürlich noch weitere Probleme mit der Kontamination mit sich bringt. Die Gasleitungen waren weggerissen. Gasleitungen, die die Ahr gequert haben, waren oftmals in Infrastrukturtrassen an den Brücken befestigt, die ebenfalls zerstört wurden. Und hier ist natürlich ein sehr schnelles Wiederaufbauen der Grundversorgung erforderlich. Zum Teil werden aber auch zentral kleinere wie Blockheizkraftwerke aufgebaut, an die sich mehrere Häuser anschließen können. Da läuft im Moment ebenfalls schon sehr viel im Ahrtal. Wir haben auch gesehen, wie die Menschen doch mit Zukunftsmut an ihren Häusern am Arbeiten sind und wieder aufbauen. Trotzdem fehlt natürlich die Infrastruktur. Es gibt Orte, in denen kein Lebensmittelgeschäft im Moment Moment mehr ist. Das funktioniert derzeit noch über die mobile Versorgung, über sehr viele amtliche und auch ehrenamtliche Helfer. Das ist zum Teil auch eine ganz positive und sehr schöne Stimmung, was da alles an Hilfen unterwegs ist. Trotzdem ist natürlich die Spanne, bis dann die Einrichtungen wieder so sind, dass sie auch Touristen anziehen werden, was ja ein Hauptwirtschaftszweig dort war, die ist noch lang. Und ich habe speziell jetzt von Leuten, die im Gastgewerbe tätig waren, auch gehört, ja, ich könnte wieder aufbauen, aber wann kommen wieder Gäste an diese Stelle? Und umgekehrt auch von sehr vielen Menschen, die sagen, wir hatten eigentlich jetzt noch eine A-Radtour vor, aber wir wollen nicht als Katastrophentouristen auftreten und da soll man vielleicht gar nicht hinfahren, was natürlich sehr verständlich ist, aber was umgekehrt natürlich auch weiter wirtschaftlich dort für Einbußen sorgt, auch da muss man überlegen, wie man damit umgeht. Die Landesgartenschau ist jetzt abgesagt worden, die ja auch eigentlich das Tourismusgeschehen beflügelt hätte. Auf der anderen Seite wäre natürlich auch eine solche große Aufbaumaßnahme durchaus geeignet, um eine Art Pilotprojekt, ähnlich wie eine Bauausstellung Emscher Park, was es alles im großräumlichen Rahmen da gegeben hat, zu initiieren, um dann auch wirklich planerisch gute Wege zu gehen und nicht im Sinne eines zu großen Zeitdrucks jetzt vordergründig zu handeln.
Ich habe trotzdem kürzlich gelesen, uns ist das Gesicht verloren gegangen unseres Ortes und uns fehlt dieses, ja, uns fehlt einfach unser Dorf. Ja. Sie haben es mehrfach beschrieben, auch Herr Lang, Fachwerkhäuser und alles, was bei Touristen beliebt war. Und natürlich vermissen die Menschen das Dorfgefühl. Wann hat sich das bei Ihnen in Braunsbach wieder eingestellt, so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl, Dorfgefühl? Haben da die 5 Jahre gereicht, Herr Haasch?
Ich meine schon, mittlerweile ist wieder eingekehrt bei uns, mental zumindest. Was wir noch haben, wir haben alles neu aufbauen müssen, wir haben einen neuen Marktplatz. Die Bäume, die es rausgerissen hat, die Marktbäume, sage ich mal, die haben wir neu pflanzen müssen. Vieles muss wachsen, im wahrsten Sinne des Wortes wachsen. Es ist einfach ein neues Bild, wo man sich dran gewöhnen muss, aber ich meine, es hat funktioniert und es wird jedes Jahr auch besser. Wir versuchen auch zu modifizieren, wo wir noch besser werden können, wo wir noch entsiegeln können und so weiter. Aber nicht 100% haben wir es auch nicht hinbekommen. Das muss ich ausdrücklich sagen, es gibt auch kritische Stimmen auch bei uns. Aber wenn man bei Null anfängt, kann man auch nicht alles richtig machen. Aber das Dorfgefühl ist da, war immer da und wir haben, um zurückzukommen auf den Tourismus, gesagt, wir müssen auch eine Radfahrbrücke unbedingt sofort wieder herstellen. Die hat die Flut damals mitgenommen. Die haben wir dann tatsächlich so nach 2 bis 3 Monaten wieder in Vordermann gebracht. Und das war symbolisch wichtig. Das war einfach wichtig, dass nach 1, 2 Monaten die ersten Touristen schon wieder durchgefahren sind. Das fand ich symbolisch sehr, sehr wichtig. Und dass es wieder vorwärts geht, dass es weitergeht. Und es war für meine Leute im Ort auch sehr wichtig. Es muss weitergehen. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Und das trennt nicht jammern.
Also Gastfreundschaft gehört halt hier zur Identität der Region. Die Region ist einfach gastfreundlich. Mhm. Und genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass Gäste kommen, ist wichtig. Und es ist auch nicht alles. Das gesamte Ahrtal ist jetzt auch nicht zerstört. So kann man das auch nicht sagen. Es gibt hier zum Beispiel die Orte Maischoss, Rech und Dernau, die sagen, der Rotweinwanderweg zum Beispiel ist intakt. Und der Verkehrsverein in Dernau bietet da jetzt an 5 Wochenenden im Oktober zum Beispiel die Weine an und auch ein kleines Programm. Und die Menschen dort sagen ausdrücklich, Touristen sind willkommen, sollen kommen. Sie sollen keine Angst davor haben, als Katastrophentouristen schräg angesehen zu werden. Der Erlös, der da gemacht wird, geht auch an die Flutopfer. Also es ist alles sehr uneigennützig. Das Einzige, was sich die Veranstalter wünschen, da zum Beispiel am Rotweinwanderweg, ist eben, dass die Touristen nicht mit dem eigenen Auto kommen.
Das Ahrtal hat ja eine gute Basis durch den einzigartigen Landschaftsraum, den auch das Tal selbst eben bietet, mit seinen unheimlich vielfältigen Ansichten und Ausblicken, den ständig wechselnden Perspektiven auf die steilen Hänge. Da ist natürlich auch wichtig die eben schon angesprochene Frage, wo siedelt man? Wenn man jetzt tatsächlich hochwassergeschütztere Zonen in den oberen Regionen ausweisen würde und würde nun die Weinberge zersiedeln, die Struktur dort bilden, oder würde eben Naturschutzgebiete deswegen aufheben und bebaubar machen, dann muss man auch da weitsichtig planen und überlegen, ob das zielführend ist. Auch da wieder streiten ja die beiden Belange. Einmal natürlich der Wunsch, sich aus den Überschwemmungszonen herauszubewegen, und zum anderen natürlich auch da wieder der gewachsene Landschaftsraum, der immer in den Flusstälern gesiedelt hat, weil das einfach die Verkehrswege waren. Das betrifft insbesondere eben die gewachsenen Ortskerne. Unbenommen ist, dass sicherlich das ein oder andere Neubaugebiet vielleicht zu leichtfertig in den unteren Regionen ausgewiesen wurde. Aber eben auch die Frage, wo finden wir Ersatzflächen flächenplanerisch, die ist nicht leicht und auch nicht ganz schnell zu beantworten.
Ich wollte gerade fragen, ist da in der Vergangenheit, sind da Baugenehmigungen erteilt worden, die hätten eigentlich niemals erteilt werden dürfen? Und in Zukunft, wenn das Hochwasserschutzgebiet neu berechnet ist, auch nicht mehr in Frage kommen?
Das kann ich natürlich nicht beurteilen, ob Genehmigungen erteilt wurden, die nicht hätten erteilt werden dürfen.
Also wurde Gefahr unterschätzt?
Das ist möglich im Einzelfall. Zum einen geht es ja eben darum, ob neues Bauland ausgewiesen wurde, ob also gar nicht in der Genehmigung des Einzelnen, sondern in der Ausweisung von Bauland vielleicht Gefahr unterschätzt wurde. Oder was auch oft vorkommt, man kann ja die Überschwemmungsgebiete festsetzen per Verordnung. Und das heißt nicht, dass die für alle Zeiten unbebaubar sind. Aber dann muss man eben entsprechende Maßnahmen ergreifen. Entweder sind die Maßnahmen dann noch zeitverzögert, noch nicht zu Ende ausgeführt worden des öffentlichen Hochwasserschutzes, oder es ist tatsächlich dann auch beim einzelnen Bau unterschätzt worden, wenn man sich in einem solchen Gebiet befindet, in welcher Form man dann sein Gebäude herstellt. Aber so eine Generalbeurteilung ist an dieser Stelle nicht möglich.
Was an Kritik zu lesen ist, ist, dass es sehr viele Akteure gibt, die aber alle nebeneinander arbeiten, ist denn das strukturierte weitere Vorgehen vermisst wird und fehlt?
Es gibt Konferenzen, das Geld ist da, ganz, ganz wichtig. Ja. Es kann bald zu großen Teilen abgerufen werden. Es gibt eine weitere wichtige Zukunftskonferenz in Mainz, wo es eben genau um diese Sachen geht. Wo können wir denn bauen? Wo müssen wir Hochwasserschutz und so weiter machen? Also ich kann die Kritik, die ich häufig vor allem in sozialen Medien lese und nicht so oft bei uns wiederfinde, nicht nachvollziehen. Da sind auch oft zugespitzte Fake News unterwegs.
Dem kann ich mich anschließen, denn wir haben ja jetzt gerade im Gespräch auch schon etliche Themen ausgetauscht, die einfach zeugen, wie viel Zeit und wie viel Planungsdetails zusammengeführt werden müssen, bevor es Lösungen und Antworten auf alle Fragen geben kann. Und diese Arbeiten, die laufen natürlich auf Hochtouren und sind aber nicht immer sofort in Echtzeit 1:1 im ganzen Tal erfahrbar, sondern man muss auch ein Zwischenergebnis erst erarbeiten, bevor man es dann kommunizieren kann. Und das sind natürlich dann zwei unterschiedliche Ebenen, die Aktivitäten vor Ort, die tatsächlich inzwischen auch sehr weit gediehen sind, bis hin zu mobilen WC-Anlagen, die überall stehen, die jeder benutzen kann, zu Beratungspunkten. Rote Kreuz hat überall Container aufgebaut, sodass man diese beiden Ebenen praktisch parallel laufen lässt und von daher die Strukturen auch eben erst erarbeitet werden müssen. Und das ist aber, denke ich, auf gutem Wege.
Und ich finde auch, man muss auch den Menschen, den Betroffenen zugestehen, und das sind ja hier Tausende, denen das Haus weggeschwommen ist, wo Familienmitglieder, Freunde gestorben sind, wo es keine Straße mehr vor der Tür gibt, wo der Schulweg 2,5 Stunden jetzt dauert, denen auch zugestehen, dass sie ungeduldig, traurig oder auch verärgert sind.
Ne, dass, genau, ungeduldig, ja. Das kann ich nur bestätigen, auch in Braunsbach. Ja, das ist, ich hätte gerne auch mehr Zeit gehabt, sage ich ausdrücklich. Aber die Realität ist anders. Die Menschen wollen, das ist menschlich, die wollen aufgeräumt haben wieder vorm Haus. Die wollen keinen Graben vorm Haus haben oder einen Schutthaufen jahrelang. Das wollen die nicht. Die wollen buchstäblich wieder, dass es geputzt und rein ist alles. Und das ist menschlich. Und das wird auch im Ahrtal, das wird sich überschlagen, wenn die mal richtig anfangen zum Sanieren. Da wird man nicht mehr warten können.
Herr Hasch, ich wollte Sie gerade fragen, wenn Sie Bilanz ziehen nach 5 Jahren, was würden Sie heute wieder so machen nach der Katastrophe, die Ihr Ort erlebt hat, was vielleicht aber auch anders?
Also was gut war und immer noch gut ist, dass wir es einfach strukturiert angegangen sind mit unterschiedlichen Ingenieurbüros, unterschiedlichen Distrikten. Muss ich ganz klar sagen, dass die Ingenieure sich konzentrieren konnten auf den Bereich, dass wir das auch gemeinsam auch mit den Bürgern gemacht haben, wobei man da manchmal auch an Grenzen gekommen ist, muss man auch ganz deutlich sagen. Was auch gut war, bei uns zumindest, die Politik, Innenminister Strobel, auch Ministerpräsident Kretschmann, die waren da, die waren mehrfach da, haben mich angerufen vom Handy immer wieder, wie es aussieht, ganz hervorragend. Was vielleicht im Nachhinein im Hinblick auch aufs Ahrtal, würde ich vielleicht manche Dinge jetzt auch bei uns anders aufbauen. Nicht viel, aber einige.
Zum Beispiel?
Als ein oder andere Haus würde ich jetzt vielleicht den Eigentümern sagen, bitte überlegt es euch nochmal zweimal. Da muss man nur dazu sagen, der Versicherungsschutz war zumindest bis 2016 so, dass die in der gleichen Stelle bauen mussten. Also die konnten nicht irgendwo das Geld nehmen und woanders bauen. Da hätten sie weniger Versicherungsleistungen bekommen. Das war ein Problem damals. Aber 2, 3 Häuser würde ich jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich gesagt, Mensch, macht am besten ganz woanders hin oder macht noch besseren Hochwasserschutz. Okay, muss ich zugeben, ja.
Aber was ist mit Menschen, die gar nicht mehr bauen dürfen an der Stelle, wo sie bis Juli gelebt haben im Ahrtal? Da sagt dann die Versicherung, sind sie raus oder wie ist das?
Also ich kann jetzt nur sprechen, vom, wie es bei uns war, da war es jedenfalls tatsächlich so. Die konnten nicht mehr an derselben Stelle bauen. Ich denke, das hat sich geändert mittlerweile, weil die Versicherungen natürlich auch gesehen haben, das macht ja keinen Sinn. Ja? Wenn im Hochwasserfall macht es keinen Sinn, dass man darauf pocht, auf der gleichen Stelle zu bauen.
Cornelia Weigand, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, hat eine europäische Strategie gefordert für ein sicheres Leben in Flussregionen. Kann man jetzt vom Ahrtal aus schon, sicherlich, es gibt viele solcher kleineren Flüsse in Europa, aber kann man da schon zukunftsgerichtet wirklich auf eine europäische Strategie sehen? Wir hatten vorhin Ahrtal als Modellprojekt angesprochen. Wie könnte das sein?
Auf jeden Fall sind ja diese zunehmenden Starkregenereignisse und Hochwasserereignisse und Katastrophen ein Phänomen, das wir jetzt tatsächlich nicht nur regional begrenzt, sondern in Europa beobachten. Und es wäre natürlich sehr wünschenswert, auch das alles zu vernetzen, die Fachkunde, das Wissen, die Erfahrungen zusammenzubringen, ist natürlich ebenfalls eine große Strukturaufgabe. Wir haben eben von den Aufgaben gesprochen, erstmal vor Ort alle Strukturen, Aktivitäten und Handlungsstränge zu vereinigen. Das auf europäischer Ebene zu tun, ist noch mal ehrgeiziger. Deswegen sollten wir es natürlich nicht aus den Augen verlieren. Und da wäre ein Ziel, schon bei den Ursachen zu beginnen. Wir haben jetzt viel über hochwasserangepasstes Bauen gesprochen, aber es gibt natürlich auch flächenplanerische und regionalplanerische Maßnahmen, um solche Fluten zumindest nicht so extrem und so schlimm dann werden zu lassen, dass das Wasser in im Lauf eines Flusses wie der Ahr über das ganze Tal so anschwellen kann. Das sind natürlich die Rückhalteflächen. Das ist jetzt an der Ahr nicht der Fall, aber an anderen kleinen Flüssen Hochwasserschutzmaßnahmen, wo man den Fluss in schmale Dämme eingepfercht hat und hat ihm einfach keine Flächen mehr zur Rückhaltung gegeben. Es sind die Wasserableitungen von den umliegenden Gebieten. Landwirtschaftliche Flächen werden oft sehr geradlinig entwässert, unmittelbar in die Bäche und Flüsse geführt. Alles das sind Themen, über die man nachdenken muss und über die man natürlich im Sinne eines klimagerechten Bauens europaweit und gemeinsam nachdenken kann.
Genau das, was ich vorher gesagt habe. Man muss in allen Bereichen anfangen. Man muss entsprechend bauen. Man muss aus meiner Sicht zukünftig, wenn ein Haus gebaut wird, sich überlegen, was habe ich im Keller, was habe ich in einem Starkregenfall. Da muss ich auch nicht näher an einem Fluss wohnen, um Hochwasser zu bekommen. Das wird oft vergessen. Im Starkregenfall kann jeder Hochwasser haben. Und dann muss man sich einfach überlegen, auch was passiert in einem Starkregenfall, wenn ich einfach mal einen Meter Wasser draußen habe. Das kann man sich vielleicht nie vorstellen, aber was passiert? Ist denn meine Heizung kaputt? Ist mein Erdgeschoss? Was passiert da? Und da muss man drüber nachdenken, über solche Dinge. Aber es zeigt auch einmal mehr, auch in der Landwirtschaft muss man weitermachen. Es gibt nicht die Lösung.
Und man muss ja sagen, an der Ahr, das war nicht das erste Jahrhunderthochwasser. 2016 war das letzte. Da waren es knapp 4 Meter. Und seitdem haben die Kommunen da auch viele Hochwasserschutzmaßnahmen eingeleitet und teilweise auch gebaut. Und einige haben auch sogar, nicht viele, aber einige haben sogar in diesem Dauerstarkregenereignis funktioniert.
Aber es war jetzt eben so viel schlimmer, dass es trotzdem nicht gereicht hat. Und die Klimaexperten sagen uns ja voraus, dass solche Ereignisse immer häufiger vorkommen. Das heißt, überall müssten, und wie Sie zu Recht sagen, Herr Hasch, nicht nur an Flüssen, alle überprüfen, wie sie gegen Hochwasser geschützt sind.
Exakt.
Und in dem Sinne wird jetzt sicherlich zukünftig neben Wärmeschutz, neben Brandschutz, neben Tragwerksplanung auch Hochwasserschutz stärker ein Thema sein, das als fester Themenbestandteil in der Planung berücksichtigt wird.
Und natürlich gab es auch viele Mittel nicht, viele Fördermittel nicht. Das heißt, viele Kommunen hatten gute Ideen, sich vor Hochwasser zu schützen, auch an der Ahr. Aber das wurde halt wegen mangelnder finanzieller Mittel noch nicht umgesetzt.
Jetzt haben Sie schon viele Ideen genannt. Ich wollte in der kleinen Schlussrunde Sie noch mal fragen, was die Lehren aus der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sind für Sie.
Ja, ich glaube, ein Stück weit muss man vielleicht als Lehre oder als Nachdenklichkeit auch mitnehmen, zu sagen, es gibt Dinge, die hat man sich vorher nicht vorgestellt in dieser Art. Die widerfahren einem und die schöne Lehre ist zu sehen, wie viel Hilfsbereitschaft in den ersten Tagen und Wochen dort war, wie viele Leute dorthin gefahren sind, um freiwillig, ehrenamtlich irgendwelchen Leuten zu helfen, die sie überhaupt nicht kannten. Die Wandergesellen der Zimmerleute sind im Moment alle im Ahrtal versammelt. Die haben ja auch einen übergeordneten Verband. Das heißt, die sind deutschlandweit zusammengezogen dort, um dort ehrenamtlich zu helfen. Das ist für mich eine sehr positive Lehre, jetzt abseits von bautechnischen Fragen aller Art oder Bauplanungsfragen. Erstmal zu sehen, dass man zusammensteht, dass der Zusammenhalt funktioniert bei solchen Katastrophen, dass man dann natürlich versuchen muss, gemeinsam gute Strategien zu finden.
Also spätestens mir mit dem Ahrtal, mit diesem Unglück, muss ich ganz deutlich sagen, ist bei mir noch vieles jetzt kritischer zu sehen, muss ich ganz klar sagen. Also Neubauten und so weiter, auch ein Gewerbebetrieb, der bei uns jetzt ein großer Gewerbebetrieb aussiedeln will, ausgerechnet an der Stelle hin, wo die Starkregenkarte, wo alles blau ist, ich sag's mal in meinen Worten, da bin ich extrem kritisch. Das wäre ich davor nicht gewesen. Woher? Das Wissen habe ich gar nicht gehabt. Also ich mache hier diesem Gewerbebetrieb ganz klare Vorgaben, soweit ich es kann. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt bei uns, aber ich sage zu ihm, denk dran, du musst einen Graben machen, du musst deine Gewerbe, du musst auffüllen, du musst alles dran setzen, weil wenn im Starkregen wirst du geflutet, da kannst du davon ausgehen. Also ich bin auf jeden Fall insgesamt kritischer, kann mir aber der Vorrednerin anschließen. Die Gemeinsamkeit, die hat mich fasziniert und die wir erlebt haben während der Katastrophe und auch unmittelbar danach, ist für mich die Frage, wie können wir die für unsere Gesellschaft auch mitnehmen, für alle Probleme, die wir haben. Das war schon positive Ansätze, die wir da erlebt haben, auch im Ahrtal, was ich gesehen habe.
Herr Lang?
Das ist wirklich wichtig festzustellen, diese große Solidarität, die wir hier erlebt haben und immer noch erleben. Immer noch kommen hunderte Helfer jeden Tag an den Wochenenden, Tausende. Man muss auch noch mal deutlich sagen, es werden auch immer noch Helfer gebraucht, die sehr organisiert eingesetzt werden. Also das ist inzwischen sehr gut strukturiert. Und was wir lernen können, also da muss ich sagen, wir sind wirklich, also das kann ich auch aus der Sicht unseres Büros sagen, aber auch mit den Leuten, mit denen ich spreche, betroffene Bürger, Bürgermeister, Nachbarn. Wir sind immer noch dabei, das zu erfassen. Also dieses, ich habe vieles gesehen, das meiste gehört. Und ich würde sagen, wir sind immer noch dabei, das zu verstehen, zu begreifen. Das wird noch ein bisschen dauern, habe ich so das Gefühl.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war das SWR2-Forum mit dem Thema Nach der Jahrhundertflut. Wie gelingt der Wiederaufbau an der Ahr? Mit Edda Kurz, Vizepräsidentin der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, Frank Harsch, Bürgermeister von Braunsbach, sowie Michael Lang, SWR-Korrespondent in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen für dieses Gespräch. Und am Mikrofon verabschiedet sich Marie-Christine Werner.